Bran. Die Ältesten waren erwachsene Männer, 17 und 18 Jahre seit dem Tag ihrer Namensgebung, einer war über 20, die meisten waren jünger, 16 oder weniger. Bran beobachtete sie vom Balkon an Maester Luwins Turm aus, hörte, wie sie ächzten und fluchten und sich mühten, wenn sie ihre Stecken und Holzschwerter schwangen. Vom Hof her hörte man das Klack von Holz auf Holz, allzu oft unterbrochen von einem Wapp und dann dem Schmerzensschrei, wenn ein Hieb Leder oder Haut getroffen hatte. Sir Roderick schritt zwischen den Jungen umher, das Gesicht gerötet unter seinem weißen Backenbart, und sprach mit allen gleichzeitig. Nie zuvor hatte Bran den alten Ritter derart wild gesehen. »Nein«, sagte er ständig, »nein, nein, nein!« »Sie kämpfen nicht sehr gut«, sagte Bran unsicher. Er kratzte Summer beiläufig hinter den Ohren, während der Schattenwolf an einem Stück Fleisch kaute, Knochen knirschten zwischen seinen Zähnen.
»So viel ist sicher«,
gab Maester Luwin ihm mit tiefem Seufzer recht. Der Maester lugte durch sein großes mürrisches Linsenrohr, maß die Schatten und notierte die Position des Kometen, der tief am Morgenhimmel hing.
»Doch wenn man ihnen Zeit lässt...« »Sir Roderick hat recht. Wir brauchen Männer, die auf den Mauern Wache gehen. Dein hoher Vater hat die Besten seiner Garde mit nach King's Landing genommen, und der Rest ist mit deinem Bruder gegangen, zu allen in Frage kommenden Burschen in weitem Umkreis. Viele davon werden nicht heimkehren, und wir müssen Männer finden, die an ihre Stelle treten.«
Abschätzig sah Bran zu den schwitzenden Jungen im Hof hinab.
»Wenn ich noch meine Beine hätte, könnte ich sie alle schlagen.«
Er erinnerte sich sehr gut daran, wie er zuletzt ein Schwert in Händen gehalten hatte, als der König nach Winterfell gekommen war. Es war nur ein Holzschwert gewesen, doch hatte er Prinz Tommen so an die 100 Male niedergestreckt.
»Sir Roderick sollte mich lehren, wie man eine Streitaxt benutzt. Hätte ich eine Streitaxt mit dickem, langem Schaft, könnte Hodor meine Beine sein. Gemeinsam wären wir ein Ritter.« »Ich glaube, unwahrscheinlich«, sagte Maester Luwin. »Bran, wenn ein Mann kämpft, müssen seine Arme und Beine und Gedanken eins sein.«
Unten auf dem Hof schrie Sir Roderick.
»Du kämpfst wie eine Gans! Er pickt nach dir und du pickst fester! Pariere! Block sein Hieb ab! Gänsekampf wird dich genügen! Wenn das echte Schwerter wären, würde dich das erste Picken den Arm kosten!«
Einer der anderen Jungen lachte, und der alte Ritter knöpfte sich ihn vor.
»Du lachst, du? Das ist eine Frechheit! Du kämpfst wie ein Igel!«
»Es gab einmal einen Ritter, der nicht sehen konnte«, sagte Bran stur, während Sir Roderick unten weitermachte. »Old Nan hat mir von ihm erzählt. Er hatte einen langen Stock mit Klinge an beiden Enden, und den konnte er mit seinen Händen drehen und zwei Männer gleichzeitig köpfen.«
»Symeon Sternenauge«, sagte Luwin, während er Zahlen in einem Buch notierte. »Als er sein Augenlicht verlor, hat er Sternensaphire in die leeren Höhlen gesetzt, das zumindest behaupten die Sänger. Bran, es ist nur eine Geschichte, wie die Legenden um Florian den Narren, eine Sage aus dem Heldenzeitalter.«
Der Maester schnalzte mit der Zunge.
»Du musst diese Träume beiseite schieben. Sie brechen dir nur das Herz.«
Bei der Erwähnung von Träumen fiel es ihm wieder ein.
»Heute Nacht habe ich wieder von der Krähe geträumt, die mit den drei Augen. Sie kam in meine Schlafkammer geflogen und hat mir gesagt, ich solle ihr folgen, was ich auch getan habe. Wir waren unten in der Gruft, Vater war da, und wir haben geredet, er war traurig.«
»Und wieso das?«
Luwin lugte durch sein Rohr.
»Es hatte etwas mit John zu tun, glaube ich.«
Der Traum war zutiefst verstörend gewesen, mehr noch als alle anderen Krähenträume.
»Hodor will nicht hinunter in die Gruft.«
Der Maester hatte nur halb zugehört. Bran entging das nicht. Luwin nahm das Auge von dem Rohr und zwinkerte.
»Hodor will nicht? Hinunter in die Gruft. Als ich aufgewacht bin, habe ich ihm gesagt, Er soll mich hinunterbringen, um nachzusehen, ob Vater wirklich da ist. Anfangs wusste er nicht, wovon ich rede, aber ich habe ihn zur Treppe gelotst, indem ich ihm gesagt habe, er soll hier gehen und da gehen, aber dann wollte er nicht hinunter. Er stand nur an der obersten Stufe und sagte, Hodor, als hätte er Angst vor der Dunkelheit, aber ich hatte eine Fackel. Es hat mich so wütend gemacht, dass ich ihm fast eins an den Kopf gegeben hätte, wie Old Nen es immer tut.
Er sah, dass der Maester die Stirn in Falten legte, und fügte eilig hinzu,
»Habe ich aber nicht.« »Gut. Hodor ist ein Mensch, kein Maultier, das man schlägt. Im Traum bin ich mit der Krähe hinuntergeflogen, aber wenn ich wach bin, kann ich das nicht,«
erklärte Bran.
»Warum solltest du hinunter in die Gruft gehen wollen? Ich habe es schon gesagt, um nach Vater zu sehen.«
Der Maester zupfte an der Kette um seinen Hals, wie er es oft tat, wenn ihm nicht wohl war.
»Bran, süßes Kind, eines Tages wird Lord Eddard in Stein gemeißelt dort unten sitzen, neben seinem Vater und seines Vaters Vater und allen Starks bis zu den alten Königen des Nordens. Doch das wird erst in vielen Jahren sein, sofern die Götter uns wohlgesonnen sind. Dein Vater ist Gefangener der Königin in King's Landing. Du wirst ihn in der Gruft nicht finden.«
»Heute Nacht war er dort, ich habe mit ihm gesprochen.«
»Ach, halsstarriger Junge«,
seufzte der Maester und legte sein Buch beiseite,
»würdest du gern hinuntergehen und nachsehen?«
»Ich kann nicht. Hodor will nicht, und für Dancer sind die Stufen zu eng und gewunden.«
»Ich glaube, dieses Problem könnte ich lösen.«
Anstelle von Hodor wurde die Wildlingsfrau Usha gerufen. Sie war groß und stark und bereit, überall hinzugehen, wohin man sie schickte.
»Ich habe mein Leben jenseits der Mauer verbracht. Ein Loch im Boden macht mir keine Angst, Milords«, sagte sie.
»Summer, komm«,
rief Bran, während sie ihn mit sehnigen Armen anhob. Der Schattenwolf ließ seinen Knochen liegen und folgte ihnen, als Osha Bran über den Hof und die Wendeltreppe zur kalten Krypta unter der Erde trug. Maester Luwin ging mit einer Fackel voraus. Bran störte es noch nicht einmal, dass sie ihn in ihren Armen trug und nicht auf dem Rücken. Sir Roderick hatte befohlen, Osha die Ketten abzunehmen, da sie treu und gut gedient hatte, seit sie auf Winterfell war. Noch immer trug sie die schweren Eisenringe um die Fußgelenke, ein Zeichen dafür, dass man ihr noch nicht gänzlich vertraute, doch behinderten sie ihre sicheren